Servus Sportsfreunde, hier sind Jan und Michel von Gasgeflüster, dem Modcast für alle Motorradfans und Zweiradinfizierten.
Die neue Triumph Daytona 660, der Anzeigenhauptmeister und Führerscheinentzug im Alter. Das sind heute unsere Themen, wir freuen uns auf euch. Gasgeflüster, der Motorrad-Modcast für alle Motorradfans und Zweirad-Enthusiasten.
Da nimmt er noch einen tiefen Zug aus der Gasgeflüster-Kaffeetasse. Gut sieht sie aus. Ja. Ehemaliges Geburtstagsgeschenk. Ich glaube, das war ein Geburtstagsgeschenk. Habe ich dir das zum Geburtstag geschenkt?
Du hast es mir geschenkt.
Ich habe es dir geschenkt.
Du hast mir immer viele Geschenke gemacht zum Geburtstag. Und ich wüsste jetzt gar nicht mehr, ob das zum Geburtstag oder zu Weihnachten, Ostern oder sonst was war. Auf jeden Fall ein schönes Geschenk. Die Gasgeflüstertasche. Wir labern
Tasse,
immer viel
Tasse,
von
Tasse.
Merchandise. Was habe ich gesagt?
Tasche. Tasche.
Oh, Tasse. Wir reden immer viel von Merchandise, ob wir es jemals auf die Kette bekommen. Man weiß es nicht. Aber Hauptsache, wir kriegen es weiterhin auf die Kette, hier regelmäßig uns vors Mikrofon zu setzen. Und das ja im Moment weiterhin in einer Frequenz, wie sie noch nie da gewesen war. Und damit herzlich willkommen zu Gasgeflüster. Jetzt wird der Michael gleich wieder sagen, doch, ganz zu Beginn haben wir auch wöchentlich veröffentlicht. Bliblablub, das ist altes Geschwätz. Wir sind in der Gegenwart und da ist sehr viel passiert. Hallo Michel, und damit lass uns doch gleich reinstarten in diese Folge, in der wir mal wieder so mit den Headlines und Top-Themen aus der Motorradbranche starten wollen. Ja, meine Stimme ist ein bisschen heiser, deswegen auch keine Kaffeetasse, sondern eine Teetasse, die ich mir fülle, um hier doch einigermaßen geschmeidig zu sein. Es ist nicht so, dass ich verkatert bin, sondern es ist einfach eine Abnutzungserscheinung, die man im Alter, finde ich, auch mal haben kann.
Alter, da muss ich jetzt noch direkt eingritschen. Alter ist nämlich genau das richtige Stichwort. So, ne? Jan tut jetzt natürlich so, na, das hat überhaupt gar nichts mit dem Alkoholkonsum. Ich denke aber doch, dass vielleicht der ein oder andere Tropfen hier seine Spuren hinterlassen hat, denn ich hatte ja gerade angedeutet, ich habe die Tasse zum Geburtstag geschenkt, ich wusste es aber gar nicht mehr so genau. Also irgendwann habe ich sie ihm geschenkt, aber unser guter Lieblings-Jan hatte diese Woche Geburtstag. Also wer noch hier Gratulationen loswerden möchte von unseren Zuhörenden, wäre jetzt die Gelegenheit, info@gasgeflüster.de. Freut sich der Jan riesig, wenn er jetzt zugespammt wird mit Geburtstagsgrußmails. Oder ihr könnt das natürlich auch über Instagram tun und da noch eine Nachricht schicken. Also Jan, auch an dieser Stelle, wir haben ja diese Woche schon drüber gesprochen, möchte ich dir nochmal recht herzlich zum Geburtstag gratulieren. Ich freue mich sehr, dass du noch so ein jung gebliebener Typ bist. So, finde ich super. Das bedeutet nämlich, dass wir auch noch ganz lange zusammen unseren Podcast machen können. Und das Alter verraten wir jetzt an dieser Stelle lieber nicht. Aber was ich verrate, was auch noch ein Grund eventuell dafür ist, dass Jans Stimme so ein bisschen angegriffen ist, er arbeitet dem Alter nämlich entgegen oder versucht es durch super viel Sport aktuell einzubremsen. Und vor allen Dingen unsere Enduro-Fans wird es wahrscheinlich interessieren. Jan hat nämlich sprichwörtlich einen Gang hochgeschaltet und ist auf dem Zweirad unterwegs, aber auf einem festgeschnallten und ist jetzt Spinning-Coach, hat er mir gerade erzählt. Und seine Stimme ist heute Morgen so angeschlagen, weil er heute schon 2 Stunden lang irgendwelche Sportopfer zusammengebrüllt hat von seinem Spinning-Rad aus. Also hier wird mit allen Mitteln gekämpft. Ich sag's euch nochmal für die Enduro-Fans, macht ordentlich Sport, sonst werden wir gegen den Jan sowas von schlecht aussehen. Ich habe jetzt schon Schiss. Und ich war gestern wieder Bier trinken. So, ne? Jan macht Sport. Also, das wird eine Katastrophe. Aber es wird bestimmt sehr lustig.
Das ist so nicht wahr. Das wird keine Katastrophe. Ich werde dich einfach genauso, wie ich das heute Morgen schon 2 Stunden gemacht habe, im Zweifel den Berg heraufbrüllen. Und wenn es dann zu Lasten meiner Stimme geht, dafür kannst du dann abends glänzen, wenn wir beim Bierchen sitzen und ich quasi sprachlos bin und du dann dort brillierst, weil deine Stimme wird dann nicht weg sein und die Leber ist dann auch immer noch die alte. Aber lass uns starten, lass uns mit Motorradthemen beginnen. Danke auf jeden Fall für die Glückwünsche auch allen, die mir schon geschrieben haben. Der Michel hatte dazu auch eine kurze Instagram-Story gemacht, das kurz gedroppt und auf einmal plinkte mein Handy die ganze Zeit und Nachrichten kamen rein und ich so, hä, wo wissen die denn jetzt alle, dass ich Geburtstag habe? Das war das Rätsels Lösung. Lass uns reinstarten in den Motorradbereich oder sagen wir mal so eher in den Straßenverkehrsbereich. Es gibt ein Video, das hat hier große Wogen geschlagen. Ich spiele mal kurz hier was ein und dann wisst ihr nämlich, um wen es hier geht.
Hallo, Anzeigenhauptmeister und Matthei. Also mein Ziel ist halt, in jeder Stadt und jeder Gemeinde in ganz Deutschland mindestens einen Falschparker angezeigt zu haben.
Und damit kommen Sie ins Guinness-Buch der Rekorde.
Kann sein, zumindest Deutsche.
Das, ihr habt es wahrscheinlich schon gehört und auch gesehen oder wie auch immer, war der sogenannte Anzeigenhauptmeister. Aus dem Video wird deutlich, er hat sich also zum Ziel gesetzt, in seiner Freizeit wohlbemerkt, in allen Städten und Gemeinden Deutschlands mit seinem Fahrrad und in Neonfarbweste unterwegs zu sein, um nichtsahnende Personen aufzuschreiben, anzuzeigen, sofern sie in irgendeiner Form gegen das Gesetz verstoßen. Wer das sehen will, der soll einfach mal auf YouTube Anzeigen Hauptmeister eingeben oder wir packen es auch hier in die Shownotes. Ein Spiegel-TV-Video, das dort online ist und für viel Furore gesorgt hat. Wir sind da schon relativ spät dran. Der Trend ist, glaube ich, schon fast wieder vorbei. Trotzdem wollten wir es einmal angesprochen haben. Wir haben es jetzt in den letzten Folgen mit Gästinnen und Gästen nicht so ganz untergebracht. Michel, du hast das Video auch gesehen. Lass trotzdem mal kurz raus, was du so denkst, wenn du auf diese Person schaust, die dabei begleitet wird, wie sie nichts anderes macht, als wirklich Leute, die 10 Zentimeter über irgendeinem Parkstreifen stehen, anzuzeigen.
Ja, da kommen tatsächlich zwei Sachen in mir hoch. Zum einen natürlich die Frage, die jetzt an dich dann gleich nochmal zurückgeht, hast du schon mal Erfahrungen in diese Richtung gemacht? Also hat dich mal jemand angeschwärzt wegen irgendeiner Verkehrsangelegenheit oder irgendeiner, ja, vielleicht Parksünde oder was auch immer? Und ja, bevor ich dann quasi zu dem eigentlichen Hauptding komme, hast du da eine Erfahrung gemacht? Ist dir da irgendwie mal was passiert?
Boah, da muss ich jetzt mal wirklich dran denken. Ich glaube ehrlich gesagt glücklicherweise nicht. War das bei dir genauso oder hast du da andere Erfahrungen gemacht?
Tatsächlich ist mir das auch noch nie passiert. Ich kann mich zumindest nicht dran erinnern. Also irgendwie mal falsch geparkt oder so und vielleicht auch mein Zettel dran. Aber dann eher so von den Nachbarn. Ja, ich hatte meinen Zettel, weil ich, total dumm. Also wirklich total dumm. Wir haben hier bei uns in der Straße bei dem einen oder anderen Haus so diese typischen Containergaragen dran, ne? Also wo die Garage einfach quasi nur minimal größer ist als das Garagentor. Und eine grenzt quasi direkt an unser Haus an. Und diese Einfahrt von dieser Garage war halt einfach immer super zugewachsen mit Gras und irgendwie, du hast halt immer gedacht, also ich dachte immer, die ist irgendwie verlassen, nicht vermietet, keiner drin und habe halt regelmäßig vor dieser Garage geparkt mit meinem Auto, weil ich gedacht habe, ja, bietet sich an, bis dann halt irgendwann mal ein böses Schreiben kam, so im Sinne von, Sie Vogel, wäre total cool, wenn Sie nicht immer unsere Garage zuparken würden, weil es sich dann im Nachgang rausgestellt hat, das war halt so eine Lager-Fahrradgarage und die Leute haben halt quasi ihre Fahrräder mal rausgeholt und dadurch war halt auch die Einfahrt noch so zugewuchert, ne? Also man hat halt gesehen, okay, da fährt nie ein Auto rein, aber das ist hier in der Innenstadt natürlich auch einfach eine Fahrradgarage sein kann. Das hatte ich an dieser Stelle nicht auf dem Schirm. Also an dieser Stelle an Unbekannt nochmal. Tut mir leid, dass ich das gemacht habe. War mir furchtbar unangenehm im Nachgang. Und furchtbar unangenehm ist aber schon der perfekte Bogen zum Anzeigen Hauptmeister. Es war nämlich einfach für mich, ich weiß nicht, wie es dir ging, furchtbar unangenehm, das überhaupt zu sehen und zu gucken, weil ich halt durchgehend dieses Fremdscham-Moment hatte. Weil ich mich gefragt habe, what the fuck? So, wie Was muss in deinem Leben schiefgelaufen sein? Ne? Wie lange haben dich deine Eltern im Keller eingesperrt, dass du dir zum Hobby machst, alle Leute anzuscheißen? Und du hast es ja angedeutet, ne? Das soll in Gesamtdeutschland passieren. Und der Großenhainich ist das, glaube ich, ne? Die Ortschaft. Und die haben ja da irgendwie auch ausgerechnet, dass irgendwie 8% der Bevölkerung irgendwie schon mal mit ihm in Kontakt waren, weil er sie halt irgendwie versucht hat anzuschwärzen. Und ja, es ist, keine Ahnung. Ich glaube, das große Problem ist nicht die Ticket-Häckselei, sondern ich glaube eher, was in seiner Jugend oder in seinem Leben schiefgelaufen ist, finde ich irgendwie super, super eigenartig. Wie siehst du es?
Also genauso, ich fand's unfassbar unangenehm für alle, die es noch nicht gesehen haben. Also nochmal, das ist jemand, der hat mehrere Monturen an diesen neonfarbenen Komplettausrüstungen. Also solche Hosen, wie sie vielleicht Bauarbeitende oder irgendwie von der Müllabfuhr getragen werden, genauso die Jacken dazu, die halt diese krassen Reflexstreifen haben. Dann sitzt er da auf seinem Damenfahrrad, hat vorne und hinten ein Schild, das er selbst gemalt hat, dran gemacht. Das steht drauf. Es sieht aus wie Polizei, wenn man genau hinschaut, ist aber bei dem E unten der letzte Balken weg, sodass der Polizei steht und er sich sozusagen keiner Amtsanmaßung schuldig macht. Und es ist einfach Fremdscham pur. Ich möchte eigentlich auch aber auch gar nicht so sehr auf dieses Video eingehen, weil irgendwie denke ich halt das Gleiche wie du. Was ist in dessen Leben schiefgelaufen, dass du so wirst? Weil eins ist, glaube ich, ganz klar und das darf man daran einfach nicht vergessen. Kein Mensch kommt auf die Welt und sagt, geil, ich habe richtig Bock, mich so bei allen völlig unbeliebt zu machen. Sondern da muss ja so ein schwerwiegendes Schicksal irgendwie da hinten dran stehen oder eine Störung oder keine Ahnung. Entweder er wurde verprügelt oder er hat in gewissen Punkten mal vielleicht eine Pfeife nicht bekommen, die er hätte gebrauchen können oder wie auch immer.
Um Gottes Willen, hier kein Aufruf zu Gewalt in diesem Podcast. Ne? Nee, also wir wollen nicht, dass ihr eure Kinder schlagt.
Darauf will ich auch hinaus, weil das ist das, was mir die ganze Zeit beim Schauen dieser Reportage so im Kopf rumging. Wie kann es sein, dass so ein Video überhaupt veröffentlicht wird? Da hinten dran steht der Spiegel, wirklich ein großes, großes Medienhaus mit viel Erfahrung. Die haben schon sehr, sehr viele Dokumentationen auch gebracht, die viral gegangen sind und wie auch immer. Und ich denke mir ja auch immer, wenn wir hier Gästinnen und Gäste haben, klar, das sind auch mal Themen vielleicht dabei, die für die Person dann auch mal an der Stelle unangenehm sind, wenn wir eine Nachfrage stellen. Aber an sich wollen wir hier guten Content irgendwie rausbringen, der niemanden diffamiert. Und jetzt hast du so ein Video und die Leute, die da hinter der Kamera stehen, die wissen doch ganz genau, dass das groß wird, dass sich die Leute daran reiben werden, dass es halt ein Depp ist und dass es aber halt auch Aggression auslösen kann. Wir kriegen es ja gerade mit in ganz Deutschland, dass irgendwie auf einmal Bundesparteitage nicht mehr stattfinden kann, weil wirklich ein Mob gewalttätig wird und ausrastet. Und wie sollte es anders sein? Haben doch den Anzeigenhauptmeister auch auf einer Zugfahrt Fußballfans erkannt, identifiziert und sind ihn direkt körperlich angegangen. Ich kenne nicht genau die Hintergründe, ich weiß nicht, wie schwerwiegend die Verletzungen jetzt tatsächlich waren, wie auch immer, aber es ist einfach eine logische Konsequenz daraus und deine Frage zielte ja darauf auch so ein bisschen ab, wenn mich jetzt jemand anzeigen würde in so einer Situation, ich wüsste auch nicht, wie ich genau reagieren würde, ne? Also hab mich an einem guten Tag, dann wäre es mir einfach Wurst, dann würde ich halt denken, okay, was hat der für andere Probleme irgendwie, hat mich an einem schlechten Tag und ich würde mich halt richtig mit dem anlegen. Wenn es darum geht, dass ich jetzt 20 Zentimeter über irgendeinen Streifen drüber stehe und da kommt so ein Dödel an in so einer Ausrüstung, fängt mich da an zu fotografieren, dem würde ich aber sein Handy wahrscheinlich direkt unter meinen Autoreifen legen und einmal drüber rollen so. Aber Fakt ist halt, das ist dann sozusagen eine Einzelsituation, das jetzt zu veröffentlichen und dann wirklich auch eine Hetzjagd zu starten potenziell, das finde ich von den Medienschaffenden unfassbar unverantwortlich. Und deswegen, dieses Video mussten wir mal ansprechen, weil es einfach schon weird ist. Auf der anderen Seite aber der Appell, guckt es euch an, belustigt euch so ein bisschen drüber, ist okay irgendwie. Wenn ihr ihn in der Stadt rumlaufen seht, dann schaut, dass ihr eure Parkour richtig eingestellt habt. Aber so, bitte kein Hass. Also der Typ hat echt Probleme und da körperlich zu werden, das hilft dann irgendwie auch nicht weiter. Das ist so mein Blick auf das Thema.
Ja, also zwei Dinge an dieser Stelle muss ich da unbedingt noch nachher schicken. Also zum einen, basierend auf dem, was du jetzt gerade erzählt hast, ne, also Aggression aus dieser 1-zu-1-Situation, die du geschildert hast, ne, mit diesen 20 Zentimetern, kann natürlich passieren.
Ich glaube, es war ein bisschen mehr.
Ja, ja, lass es einen halben Meter sein, so, ne, so wie
du halt mal in einem Zollstock rumgelaufen hast, so, halt die Autos.
Ja, 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 also nein, mir ging es jetzt eher darum, wie du reagierst, wenn du in so einer Situation auf ihn treffen würdest, so, ne. Da muss ich halt sagen, ja, ist natürlich Konfliktpotenzial, aber warum dann Gewalt so, ne, weil man muss natürlich, unterm Strich muss man sagen, er hat ja recht, ne? Also, der ist zwar jetzt ein Dipfel des Scheiße, wie man so schön sagt, ne? Aber es ändert nichts daran, dass er Dinge macht, die rechtens sind, so, ne? Und ja, nächster Punkt, so, oh, jetzt wird's ultra Deep Talk. Also wir kommen auch wieder zum Motorradthema, aber das muss ich jetzt unbedingt noch loswerden, so, ne? Weil du hast auch gesagt, dass ja Bundesparteitage und so dürfen nicht stattfinden, ne? Die Aggression, die löst ja nicht er aus, ne? Also nochmal, ne? Er macht jetzt nichts Verkehrtes, so, ne? Er geht den Leuten auf den Sack, ne? Aber nur weil mir irgendjemand auf den Sack geht, weil jemand eine andere Meinung hat, ne? Heißt das nicht, egal ob ich alkoholisiert bin oder im Fußballmob bin, dass ich gegen so jemanden aggressiv werden darf, ne? Schon gar nicht, wenn es mich persönlich nicht betrifft, so, ne? Das ist für mich eigentlich eher das Unterirdische, ne? Dass wir in einer Situation sind, wo die Stimmung in vielen Bereichen einfach so aufgeladen ist, dass die Leute halt einfach direkt körperlich werden, ne? Oder beleidigend oder was auch immer so, ne? Das finde ich an der Stelle kritisch und ich möchte da jetzt aber auch gar keine große Diskussion draus machen. Ich wollte das nur anbringen so, ne? Leute, haltet euch zurück, ne? Wir sind super viele unterschiedliche Persönlichkeiten mit unterschiedlichen Hobbys und unterschiedlichen Interessen und Ansichten und die meisten davon sind gerechtfertigt so, ne? Und nur weil jemand eine andere Meinung hat oder eine andere Hautfarbe oder ein anderes Geschlecht oder was auch immer, heißt das nicht, dass ich hier auf die Palme gehen darf, so, ne? Finde ich krass, dass wir eben an diesem Punkt sind, ne? Dass wir da Warnungen geben müssen, hey, schlag dem nicht die Fresse ein. Und das nächste ist aber auch, was ich total verrückt finde, und jetzt gehen wir in eine ganz andere Richtung, dass es eine App gibt, die sich jeder runterladen kann, durch die Straße gehen und halt beim Ordnungsamt Knöllchen verteilen oder beziehungsweise Aufrufe für Knöllchen verteilen kann. Das finde ich halt einfach genauso absurd, ne? Dass es sowas gibt, dass halt quasi ich als Normalo die Möglichkeit habe, da zu intervenieren und das halt nicht von der Amtsperson, wie auch immer die geartet ist, gemacht wird. Finde ich einfach auch total verrückt, hat mich mega überrascht. Und ich habe auch schon überlegt, so, ne, vielleicht mache ich das jetzt mal einfach nur, um meinen Nachbarn auf den Sack zu gehen. So, ne? Also,
aber das Thema ist halt immer, Michel, wer im Glashaus sitzt, ne? Und also wenn du jetzt anfangen würdest, nachdem wir hier alle schon mal von deinem OVI Ordnungswidrigkeiten-Ordner gehört haben, ja, und anfangen würdest, anderen Leuten irgendwie auf den Sack zu gehen.
Ja, ich darf es, ich bezahle meine Ordnungswidrigkeiten. Ich sag ja, die sind ja auch alle gerechtfertigt so, ne? Das ist ja.
Aber der Punkt ist ja einfach, und ich glaube, das sollte eigentlich der Appell sein. Das würde diesem Anzeigenhauptmeister auch mal gut tun, so ein bisschen leben und leben lassen. Natürlich nicht irgendwie sich daneben benehmen, aber die erste Szene zeigt ja jemanden, der irgendwie auch offensichtlich nach eigener Aussage einer älteren Dame irgendwie geholfen hat, was weiß ich. Bei einer anderen Sache wird irgendwie gerade umgezogen, schwere Sachen sind zu schleppen. Und da sind ja noch nicht mal großartige Behinderungen. Und dann einfach nur auf ein Regelwerk zu pochen, also Regeln sind irgendwie wichtig fürs Zusammenleben, aber man sollte doch irgendwie noch so ein bisschen Hirnverstand da irgendwie auch haben. Das würde man ihm dann eben auch wünschen. Man würde ihm ja auch verzeihen, wenn er mit seinem Fahrrad dann irgendwie mal auf der falschen Straßenseite fährt oder wie auch immer, wenn er dadurch niemanden behindert. Aber das ist, glaube ich, dein Appell, kann ich nur unterstreichen. Grundsätzlich so, man kennt die Hintergründe nicht. Wir wissen bei ihm jetzt nicht, wie oft er beim Schaukeln irgendwie gegen die Wand geschaukelt ist, ob das vielleicht ein Auslöser des Ganzen ist, ja. Genauso wenig weiß ich aber bei einer Person, die gerade im Straßenverkehr einen Fehler macht beim Abbiegen, hat die gerade im Vorfeld irgendwie ein sehr auflösendes Gespräch geführt, wo sie jetzt gerade emotional nicht dabei war. Entschuldigt ist es, falsch abzubiegen? Nein, aber muss ich deswegen direkt aussteigen und der, keine Ahnung, ans Fenster pupsen? Wahrscheinlich auch nicht. Das ist so ein bisschen das, wo ich mir auch selbst an die eigene Nase fassen muss. Deswegen habe ich vorhin gesagt, es kommt sehr darauf an, wo du mich erwischt. Wenn ich, glaube ich, in einer ausgeglichenen Stimmung bin, dann versuche ich das auch immer so ein bisschen zu berücksichtigen, ey, ich weiß ja gar nicht, was bei der Person mir gegenüber gerade los ist, vielleicht hat die gerade einfach auch einen Kacktag, ich kenne es genauso, wenn ich mal richtig aggro bin, dann fährt man auch anders Auto, dann fährt man anders Fahrrad, dann ist man anders im Straßenverkehr irgendwie unterwegs, wohingegen, wenn ich irgendwie entspannt bin, dann natürlich auch andere Sachen mache und auch mir kann ein Fehler passieren und dann hoffe ich halt, dass nicht dieser dämliche Anzeigenhauptmeister dasteht und direkt sagt, ja, auch wenn er dann irgendwie recht hat. Naja, aber lass uns damit doch das Thema abschließen, weil wir haben heute richtig was auf der Agenda. Und lass uns mal direkt Vollgas wieder in den Motorradbereich kommen und vielleicht uns gleich der Hauptstory widmen. Wir haben so ein paar kleinere Themen hier heute noch. Ich habe es eingangs erwähnt, das ist viel in Bewegung in der Motorrad-Szene. Aber eins ist ja auch noch brandheiß und du warst seit längerem mal wieder unterwegs, bist sitzen geblieben, so viel weiß ich schon. Und durftest aber auch testen. Michel, schieß los. Wo warst du? Was war passiert?
Also tatsächlich ist die Frage mit dem Wo warst du auch schon ein witziger und spannender Teil an der Geschichte, weil, da sind wir wieder beim Aufreger der Nation der letzten Wochen, ich auch vom Streik betroffen war. Ich bin ja, wohne ja in Darmstadt, fliege in der Regel ab Frankfurt und habe natürlich genau an den beiden Tagen, an denen es Richtung Spanien ging, zur Präsentation der neuen Triumph Daytona 660. Ist das überhaupt richtig, wenn ich das so sage? Ne? Triumph auf Englisch und dann Daytona so halb Englisch und dann 660, das deutsche Zahlen der. Also es ist die Triumph Daytona 660, die sie da vorgestellt haben. Und die Vorstellung war in Alicante. Also das ist Costa Bianco, ist das glaube ich, Costa Bianca. Also Ostküste, Spanien, Mittelmeer. Und ich habe es aber am Anfang gar nicht bis dahin geschafft, weil die Flüge storniert wurden und wir einen Tag oder einen halben Tag auf Palma de Mallorca verbringen konnten. Und an dieser Stelle, bevor es ums Motorrad geht, kleiner Tourismus-Hinweis oder Empfehlung. Ich war einmal auf Mallorca für einen Junggesellenabschied, konnte mich an nichts erinnern. So, ich bin am Flughafen angekommen, keine Ahnung, hier war ich noch nie. So, ne? Und ich bin ja zweimal dort gewesen. Ne? Also muss ein katastrophales Wochenende gewesen sein. Und da waren wir natürlich auch in diesen klassischen Brennpunkt Geschichten, so wie, keine Ahnung, Bierkönig und Schinkenstraße und so, glaube ich, ne? Ich erinnere mich an nichts. auf jeden Fall.
Du Scheiße.
War ich dann mit den Verantwortlichen von Triumph, die halt gesagt haben, hey, wir sitzen jetzt hier nicht 8 Stunden am Flughafen von Palma de Mallorca, bis wir dann weiter aufs Festland fliegen. Wir gehen ja schnell in die Innenstadt. Und das ist ja wirklich nur mit dem Taxi eine Viertelstunde Fahrt und dann bist du wirklich Downtown Palma de Mallorca. Und das ist ja so ein schönes Städtchen. Also wenn ihr mal Lust habt auf Mallorca, auch abseits der ausgetretenen Bierkönigpfade und trotzdem nach Palma wollt, kann ich euch nur empfehlen. War super schön, bestes Wetter, jetzt hier Anfang März noch nicht so viel los, super schicke Altstadt, hat mir sehr, sehr gut gefallen und dann ging es weiter.
Moment, ich kann da noch kurz einmerken, ich habe ja bei meiner glorreichen BMW GS Aversion, nenne ich es mal, die doch dort erleben dürfen. Und zwar gibt es dort einen Motorradverleih auf Mallorca. Ich habe gerade den Namen leider vergessen. Dort habe ich mir ein Motorrad geliehen und das war tatsächlich damals die 1200er GS und auch zum Motorradfahren eine wahnsinnig schöne Insel. Macht mega viel Spaß. Gerade im Westteil der Insel sehr, sehr viel Berge auch. Da kannst du halt einfach fast ganzjährig wunderschön fahren. Musst ein bisschen aufpassen mit den RadlerInnen und irgendwie den Verkehr, der ist dann da in manchen engen Strecken doch schon ziemlich doll. Aber es hat einfach Mordsbock gemacht, auch mit der GS. So, entschuldige, deine Odyssee ging weiter.
Die Odyssee ging weiter. Nachdem wir da diesen Tag auf Palma waren, ging es dann abends noch Richtung Alicante. Wir sind dann auch noch rechtzeitig zum Essen angekommen. Die Pressekonferenz haben wir verpasst. Die haben wir dann tatsächlich in so einer exklusiven Viererrunde am Fahrtag am Morgen nachgeholt bekommen. Und da wurde es tatsächlich schon super spannend, weil die Daytona 660 oder beziehungsweise, ich sag mal, diese Mittelklasse-Sportler grundsätzlich, es gibt ja auch die...
Beschreibt das Motorrad doch erstmal.
Wollte ich gerade sagen, ich beschreibe ganz kurz das Segment und dann gehen wir aufs Motorrad ein. Es gibt ja noch die CBR 650R zum Beispiel, die viele kennen. Das ist ja einer so ein Kassenschlager basierend auf der CB 650R, also dem Naked Bike. Und dann gibt es ja jetzt ja die neue GSX 8R, die quasi auch in dieser Klasse, sage ich jetzt mir mal, spielt. Also alles unter 100 PS, so ein bisschen sportliche Verkleidung, aber die Basis eben immer ein Naked Bike. Und bei der Triumph ist es die Trident 660 und ich habe halt, wie soll ich sagen, nicht besonders große Erwartungen gehabt an das Motorrad bis zur Pressekonferenz, weil zwar klar war, okay, das Ding hat deutlich mehr Leistung, jetzt 95 PS, 17% mehr als die Trident, aber ich bin trotzdem davon ausgegangen, naja, das ist halt eine Trident mit Verkleidung drum und dran, so, ne? Und Trident ist ein nettes Motorrad, aber hat mich jetzt nicht so mega abgeholt. Und das war jetzt bei der Daytona 660 aber tatsächlich komplett anders. Du hast gesagt, beschreib das Motorrad kurz. Es ist ein super, hat eine super sportliche Optik, erinnert tatsächlich auch an die alte Daytona. Also die Daytona gab es ja schon mal von Triumph, einmal als 675er, auch mit dem Dreizylindermotor, ein legendäres, super, also wirklich ein super sportliches Supersportmotorrad, auch in der WM damals gefahren. Und die Daytona 660 lehnt sich eben so an dieses Design an und ist aber, ich sag mal, nur in Anführungsstrichen ein Sportler. Also hat jetzt nicht diese super krass niedrigen Lenkerenden, dass du so viel Gewicht auf den Handgelenken hast. Sieht zwar sportlich aus, Sitzhöhe ist auch nur 810 mm, was ja eher so ein Durchschnitt ist. Also das heißt, man sitzt auf diesem Moped in Anführungsstrichen, überraschend bequem, aber sportlich positioniert. Und der Motor, ne, wie gesagt, 95 PS, das muss ich sagen, das war für mich halt einfach so ein Ultra-Aha-Erlebnis. Du erinnerst dich an mein erstes Motorrad, da haben wir ja schon mal drüber gesprochen. Weißt du, was ich, also mein erstes richtiges großes Motorrad, kannst du dich daran erinnern?
Aprilia?
Ja, das war so mit 16 bis 18, so die RS125. Danach hatte ich eine Kawasaki ZX6R, Baujahr 98. Und das war ja, also ne, Anfang der 2000er Jahre waren ja diese Supersportler oder diese Sportler eigentlich so die Einsteigerklasse, ne? Weil das waren valide Motorräder, gute Fahrwerke und die hatten damals auch so immer so um die 100 PS, ne? Die Kawa hatte damals 108. Und ich muss sagen, an diese Art von Fahren hat mich jetzt die Daytona erinnert. Also du hast halt diese 95 PS und die reichen halt einfach auf der Landstraße sowas von aus. Ich kann mich nicht dran erinnern, wann ich das letzte Mal mit einem Motorrad so viel Spaß auf der Landstraße hatte, ne? Weil halt einfach, ja, es war total verrückt und da ist halt, von daher passt auch dieser Vergleich so mit diesem Motorrad von Anfang der 2000er Jahre, ne? Da ist auch nichts drum und nichts dran. Also die haben natürlich verschiedene Riding Modes und eine Traktionskontrolle und ein ABS, ne? Aber du hast halt Bremse, Kupplung, Getriebe, kein Schaltautomat in der Standardversion so, ne? Aber das spielt halt einfach überhaupt gar keine Rolle. Es funktioniert halt alles so super butterweich und smooth und der Motor, da ist wirklich ein Paradebeispiel für Laufkultur und Gasannahme und so. Und es war halt einfach so ein entspanntes Fahren und entspanntes, zügiges Fahren mit dem Bike. Das muss man halt an der Stelle auch sagen. Super tolle Motorradstraßen da im Hinterland von Alicante. Ist halt auch da so Gebirgszug, geht da hoch auf 1200 Meter, fährst da viele Pässe, super enge, schmale Straßen mit bombastisch gutem Asphalt. Also war wirklich großartig. Und wenn du ein Motorrad suchst für die Landstraße mit so ein bisschen Windschutz, was sportlich aussieht und sich auch entsprechend fahren lässt, ist das auf jeden Fall eine super Empfehlung. Und da muss ich nochmal hinterherlegen, ich habe ja gesagt, kein Schalt auch nochmal dran. Und auch das Fahrwerk und so, alles nicht einstellbar, aber es braucht halt einfach nichts. Es war wirklich extrem unterhaltsam. Also ist mir wirklich, wie soll ich sagen, prägend in Erinnerung geblieben. Ich glaube, da werde ich noch lange dran denken, wie einfach und unterhaltsam Motorradfahren sein kann. Und auch ein wichtiger Punkt, alles im StVO-konformen Bereich so, ne? Also die Sträßchen dort sind halt auch so gestaltet, das ist natürlich auch ein großer Punkt, dass du eigentlich fast nicht über schneller als 100 km/h fährst, so, ne? Also diese, je nachdem, wo du in Deutschland wohnst, ne, ist das natürlich ja nicht so ausgeprägt. Hast dann immer so dieses Landstraßenbolzerei, weil halt einfach viel geradeaus und nur wenig Kurven und dann, wenn dann nur in weiten Radien so, das war da halt einfach auch super, super cool. Also perfekt für die Mittelgebirgslandschaft. Richtig, richtig gut.
In Folge 121 hat uns Yannick Schmidt von Michelin die Geheimnisse rund um Motorradreifen näher gebracht. Sein wichtigster Tipp: Die Reifenwahl sollte sich am Haupteinsatzzweck orientieren. Für diejenigen, die mit ihrem Motorrad auf der Straße unterwegs sind, hat Michelin 2024 gleich drei Neuheiten im Programm. Der neue Michelin Power 6 bietet auf trockener und nasser Fahrbahn nochmals mehr Grip als sein Vorgänger und kombiniert sportliche Performance mit hoher Laufleistung. Dabei zeichnet sich der Power 6 auf A2-Motorrädern und Big Bikes gleichermaßen durch sein agiles Handling aus. Wer es richtig sportlich bevorzugt, sollte sich den Michelin Power GP2 genauer anschauen. Der straßenzugelassene Reifen wurde durch die MotoGP inspiriert und ist mit hoher Fahrpräzision und optimalen Handling auch für den Einsatz auf der Rennstrecke geeignet. Wenn dein Herz fürs Touren und Reisen schlägt, ist der neue Anarchy Road der passende Reifen für dich. Mit Grip auf allen Straßenbelägen und unter allen Bedingungen, hoher Laufleistung sowie herausragender Fahrstabilität ist der Anarchy Road die optimale Wahl für Reiseenduros und passt mit seinem Offroad-Look auch optisch perfekt zu deinem Bike. Du willst auf neue Reifen in die Saison starten? Über die Händlersuche auf michelin.de findest du auch einen Händler in deiner Nähe.
Und an wen richtet sich jetzt das Motorrad? Weil du klingst tatsächlich sehr begeistert, siehst auch irgendwie sehr optimistisch darüber aus, denkst ja offensichtlich gerne zurück. Wer sollte sich überlegen, jetzt zum Händler zu gehen, das zu testen? Was ist das für ein Fahrprofil?
Das ist eine gute Frage, die ich gar nicht so einfach beantworten kann, weil ich tatsächlich, also Triumph hat natürlich eine Zielgruppe für dieses Motorrad. Denn wir haben diesen 660er Motor, das Ding lässt sich auf A2-konforme 48 PS drosseln. Also du hast quasi als Zielgruppe, ne, die typische A2-Fraktion, die jetzt in dieses Motorrad-Business einsteigt. Mit den 95 PS kannst du aber auch wirklich jeden Motorradfahrer abholen. Und Motorradfahrerin natürlich auch, ne? Also 810 mm Sitzhöhe, das ist für größere und für kleinere Piloten. Das Motorrad 201 Kilo, lässt sich super leicht handeln. Also für jede Leistungs- und Kraftklasse und Größenklasse, ich sage jetzt mal, geeignet. Und das Verrückte an der Geschichte ist eben, dass ich das, also wenn du nur ein Motorrad zum, ich sag mal, Motorradfahren suchst, ne? Also jetzt nicht irgendwie nach Albanien mit der GS irgendwie großen Reiseurlaub machen möchtest, sondern einfach ein Motorrad willst, mit dem du zur Arbeit fahren kannst, mit dem du nach Feierabend auf der Hausstrecke ein bisschen fahren kannst, mit dem du am Wochenende ins Mittelgebirge fährst, so würde ich mir das tatsächlich überlegen, so ein Motorrad auch zu kaufen, weil, ne, ich hatte diesen Geschwindigkeitspunkt angesprochen. Du hast 95 PS, ne? Das heißt, du kannst auch wirklich mal am Kabel drehen und oder am elektronischen Gas, ist ja inzwischen alles elektrisch, ne? Oder elektronisch, ne? Und hast du dieses Gefühl, du fährst dieses Motorrad, ne? Also nicht das Motorrad für dich und jedes Mal, wenn du irgendwie am Gas drehst, musst du aufpassen, dass das Vorderrad dir ins Gesicht springt oder du deinen Führerschein verlierst, weil du halt 130 in der 70-Zone fährst, so, ne? Sondern dieses Motorrad kannst du halt einfach super gut fahren. Und was halt auch sehr cool ist, das Drehmoment steht bei dem Motorrad sehr früh an. Also bei knapp über 3000 Touren hast du schon hast du fast 80% dieser,
das ist ja immer 70%, das Ding, 70 Newtonmeter. Dass du diese sehr breite, wie sagt man, Drehmomentbereich hast.
Drehmomentkurve, ja, also.
Ja. Ja. Also das ist mir damals auch aufgefallen, mit den Dreizylindern, ist ja wirklich der Hammer. Die Zweizylinder haben ja oft schon den Punch direkt unten raus, dafür dann immer sehr, sehr stark. Und ich finde bei den Dreizylindern, bei den Triumphs, die ich bisher fahren durfte, war das irgendwie immer sehr, sehr angenehm, wie gleichmäßig diese Leistung dann auch zur Verfügung stand.
Ja, schon. Und dem geht halt auch obenrum nicht die Luft aus, ne? Also ich glaube, Drehzahlgipfel ist bei 11.000, beziehungsweise Leistungsgipfel, ne, von diesen 95 PS ist, glaube ich, bei 11.000 knapp 300 Touren. Roter Bereich bei über 12. Ne? Du hast halt auch dieses Sportler-Ding, ne? Also du hast Drehmoment von unten, so, ne? Du kannst halt super easy in der Stadt mitschwimmen, ne? Und halt auch mit Schwung aus den Kurven raus, wenn du in niedrigen Drehzahlen bist. Aber du kannst halt auch mal stehen lassen, so, ne, und das wirklich hart am Gas drehen und so dieses Sportlermoment fühlen, so, ne. Das ist, für mich war das halt einfach so diese Offenbarung. Das war halt schon richtig, richtig cool. Und was man an der Stelle vielleicht auch noch hinterher schicken muss, fand ich eine super spannende Information. A2-Klasse hatte ich ja angesprochen, ne. Da gibt's ja so dieses Leistungsgewicht, das nicht überschritten werden darf. Maximal 48 PS. Und diese Triumph-Motoren gibt's ja quasi in 765, ne, so wie es in der Street Triple bei mir drin ist, dann in 675, was quasi die alte Street Triple und die alte Daytona ist, und es gibt aber diesen 660er Motor. Und als ich jetzt unterwegs war, kam auch berechtigterweise immer wieder die Frage auf, ja, warum ist denn dieser Motor da drin, ne? Weil ihr habt ja eigentlich zwei sogar noch stärkere Aggregate im Angebot. Und warum macht ihr nicht noch einen super sportliches Motorrad? Und Triumph hat das ja erklärt, die sind ja natürlich auch als internationales Unternehmen auf dem internationalen Markt unterwegs. Und in Australien ist es anscheinend so, dass die Einsteigerklasse nicht leistungsspezifisch geregelt ist, sondern hubraumspezifisch. Also die haben diese 660 Kubik als Obergrenze für diese Einsteigerklasse. Und weil Triumph natürlich auch auf diesem Markt verkaufen will, ne, ist englischsprachig, ist quasi direkt anknüpfend an Großbritannien, haben die quasi die 660 Kubik als Drehzahl, als Hubraumgrenze.
Jetzt stellt sich natürlich aber die Frage, wenn es theoretisch größere Aggregate auch gäbe, schlägt sich denn dann das kleinere Aggregat auch im Preis wieder? Weil den hast du noch gar nicht genannt. Und wenn wir darüber sprechen, wer kann das potenziell kaufen, und gerade mit A2 ja auch relevant, aber vielleicht gerade im jüngeren Alter ist ja die Kohle dann noch nicht ganz so locker. Was muss man dafür abrufen?
Also ich sag mal so, es ist nicht wenig, wenn man jetzt diese Einstiegsklasse sich anschaut, aber es ist absolut im Marktdurchschnitt, ne? Also die GSX-8R kostet, glaube ich, 9.800 €. Die CBR liegt auch auf diesem, also die CBR 650R, und da hat jetzt ja auch eine neue wirkliche Supersport-CBR vorgestellt, und die Triumph liegt genau auch bei 9.800 €. Also es ist quasi gehupft wie gesprungen. Wer sich für diese Motorräder interessiert, kann quasi alle Probe fahren. Der Preis ist quasi immer der gleiche, der aufgerufen wird, mehr oder minder.
Geil. Der Michel einfach hier schon so richtig absolut Triumph-Vertriebler. Einfache Frage, keine Antwort, sondern erstmal, naja, also wenn man das so und so sieht, dann liegt es ja so, und deswegen ist es ein total fairer Preis. Super. Toll. Danke, Michael, für diesen kurzen Exkurs. 9,8, das war die Antwort, die wir hören wollten. Dann kommt vielleicht noch ein bisschen Verhandlungsgeschick dazu. Aber auf jeden Fall auch kein Spottpreis, aber offensichtlich eine solide Nummer. Und dank der Praschakschen Einordnung merkt man, dass es auch bei anderen Herstellern nicht unbedingt günstigere Alternativen gibt und man das dann auch einfach in den Vergleich mit aufnehmen sollte. Hast du sonst noch was zu berichten aus diesem Triumph-Test?
Tatsächlich kann man noch hinterher schicken, dass mein positiver Gesamteindruck sich durch die gesamte Testerschaft gezogen hat. Ich glaube, das ist so ein wichtiger Aspekt. Also wir hatten unterschiedliche Fahrer, unterschiedliche Gewichtsklassen, unterschiedliche Größen dabei. Es war eine Influencerin mit dabei, Saskia Aniko, die habe ich dann am Ende auch mit in mein Video mit eingebaut, weil ja, ne, die Klasse sich explizit logischerweise in diesem Mittelklasse-Segment und an dieses Einstiegssegment an alle Interessierten richtet, ne, und da sind natürlich Frauen auch ein wichtiger Bestandteil oder immer wichtiger, es sind ja trotzdem immer noch nur 10 oder 15% an den Motorradfahrenden, und da wollte ich natürlich auch ihren Eindruck haben, und grundsätzlich haben alle mehr oder minder so diesen super positiven Eindruck mitgenommen. Das ist, glaube ich, noch ein spannender Punkt. Und für mich auch ein wichtiger Aspekt, ich habe es angedeutet, die Straßen da in dieser Ecke, also das ist tatsächlich auch mal Ziel für, kann Ziel für Motorradurlaub sein, sage ich jetzt mal, wenn du irgendwie mal Spanien die Ostküste runterfährst, sollte man da auf jeden Fall links und rechts mal im Hinterland abbiegen, also wirklich faszinierend, ich war ultra überrascht, aber weil das ja so ist, finden dann natürlich regelmäßig Präsentationen statt und die Kollegen von Triumph haben uns das erzählt, wir haben es dann auch unterwegs erlebt, dass die Guardia Civil, die sag mal Staatspolizei, die da auf den Straßen unterwegs ist, auch ultra scharf auf Motorradfahrer ist. Die wissen natürlich, die kennen natürlich Richard Pappenheimer, ist natürlich auch bei den Einheimischen dort sehr beliebt und haben uns erzählt, zeitgleich war noch eine Kawasaki-Präsentation, neue Z500 und ein ZXR500 oder, weiß gar nicht, heißt das Ding? ZXR500, ich weiß es nicht genau. Und da haben sie anscheinend auch im Rahmen dieser Präsentation das ein oder andere Knöllchen verteilt. Also, wenn ihr da unten unterwegs seid.
Da wird die gute Qualität der Straßen direkt refinanziert.
So sieht das, glaube ich, aus, ne? Aber
den
du musst.
Mal pass mal auf, dass die nicht den Anzeigenhauptmeister gucken.
Ja, absolut, absolut. Aber, ne, nochmal als Info hinterher, die Straßen sind halt so winkelig, so kurvig, du kommst eigentlich nicht in die Verlegenheit da schneller als 100 oder 110 zu fahren, sozusagen. Also brauchst du das eigentlich nicht für Spaß.
Jetzt haben wir aus diesem Thema gleich zwei perfekte Überleitungen für zwei unterschiedliche Themen. Denn die Straßen in Spanien wird auch der kommenden Gast in der nächsten Folge vielleicht erleben. Wer auf Social Media unterwegs ist, kriegt da vielleicht auch was mit von einem Experiment, das sich eine Person unterzieht und das hier in dem Podcast bereits angekündigt hat. Das kommt allerdings erst in der Woche darauf aus. Seid auf jeden Fall gespannt. Musste vorhin auch schon beim Sport daran denken, weil die Person ist nochmal 3 Millionen Mal sportlicher als ich, zumindest augenscheinlich. Und zweiter Punkt, auch Spanien und schöne Touren fahren. Wer neben dem Podcast und der Akustik, auch wenn wir jetzt mittlerweile auf YouTube ebenso präsent sind, einfach Bock hat auf schöne Motorradreisevideos, dem sei an der Stelle nochmal wärmstens empfohlen, der Kanal von Gasgeflüster Stammtisch, Freund und auch regelmäßig hier Beisitzer René, im Internet als CoverZ, neuerdings als MotoZ unterwegs. Ich glaube, wenn ihr CoverZ aber eingibt, findet ihr es immer noch. Und der hat den letzten Teil seiner enorm spannenden und großen Pyrenäen-Tour hochgeladen. Findet ihr eben auch auf YouTube. Wenn ihr also einfach nochmal so richtig in eine Reiselust, in eine Atmosphäre und eben auch in den Genuss dieser Straßen kommen wollt, dann ist euch das wärmstens empfohlen, dort mal vorbeizuschauen. Wir haben jetzt letztes Mal schon ein paar Videoempfehlungen gegeben, die jetzt etwas, was wirklich freier Content ist für alle, die Bock haben auf Motorradreisen. Tolle Überleitung, Michel, oder?
Das hast du sehr großartig gemacht. Vor allen Dingen hast du mir Informationen geteilt, die ich noch nicht kannte. Also die Videos zur Pyrenäentour hat er ja quasi auch bei uns im exklusiven Gasgeflüster-WhatsApp-Chat geteilt. Die habe ich natürlich wahrgenommen, allerdings noch nicht gesehen. Und was mir aber tatsächlich entgangen ist, ist die Tatsache, dass er jetzt MotoZ heißt. Das ist völlig an mir vorbeigegangen. Wann hat er das gemacht? Ist es auf Instagram und auf YouTube oder nur auf YouTube oder überall? Oder was ist passiert?
Und auf YouTube. Wahrscheinlich will er sich öffnen für Werbepartner.
Ich denke doch auch. Und da wir ja das Thema Video gerade angesprochen haben, wir packen natürlich auch das Video zur Daytona in die Videobeschreibung, in die Shownotes vom Podcast. Also wenn ihr da Bock habt, noch ein paar mehr Eindrücke zu bekommen und vielleicht auch die Straßen zu sehen, weil die spielen natürlich da beim Fahren eine große Rolle und auch einen optischen Eindruck vom Motorrad zu bekommen, hauen wir hier natürlich mit rein.
Genau so machen wir es. Nächstes Thema,
jetzt.
Michel.
Ja, genau. Nächstes Thema. Denn jetzt habe ich hier die ganze Zeit geredet und ich bin eigentlich über das nächste Aufregerthema der letzten Tage und Wochen gestolpert. Hat auch wieder, ich sag mal, vermehrt bzw. allgemein mit dem Verkehrsthema was zu tun. Denn am Freitag, also jetzt nach unsere Aufnahme, beziehungsweise findet vor unserer Aufnahme statt und die Entscheidung kommt jetzt aber, nachdem die Folge veröffentlicht ist, wird im Bundesrat das neue Cannabis-Gesetz diskutiert. Ist ja schon durch den Bundestag durch und soll ab dem 1. April diesen Jahres die Legalisierung von Cannabis anstoßen. Und das hat natürlich, mal abgesehen von den Verkaufs- und Konsummöglichkeiten, einen drastischen Effekt auf den Verkehrsbereich. Denn wir haben natürlich eine Promillegrenze. Wir hatten es jetzt ja in der vorletzten Folge davon, ne, dass wir uns angeschaut haben, wie haben sich die Regelungen zur Verkehrssicherheit in den letzten Jahren verändert oder über die letzten Jahrzehnte vielmehr. Alkohol, wichtiges Thema dabei. Und Volker Wissing, unser sehr geschätzter Verkehrsminister aktuell, hat sich dazu geäußert und bekannt gegeben, dass er Alkohol und Cannabis, ich sag mal, gleich behandeln möchte und keine 0,0 Grenze für Cannabis oder Cannabinoide im Blut im Verkehr haben will, damit kein faktisches oder Verbot durch die Hintertür über diese Schiene gefahren werden kann. Unter anderem auch, weil man diese Cannabinoide nach dem Konsum auch im Blut noch nachweisen kann, obwohl keine Wirkung mehr besteht. Das ist ja ein großer Unterschied zum Alkohol. Du hast einen Blutalkoholspiegel und der hat halt einfach einen direkten Einfluss auf, oder das Alkohol im Blut, der Alkohol im Blut hat einen direkten Einfluss auf deine Fahrtüchtigkeit und deine physische Verfassung. Das ist ja bei Cannabis nicht so und macht die Sache natürlich aber schwierig. Und mich hat natürlich interessiert, du bist ja ehemaliger Rettungsassistent, bist in diesem Bereich aktiv gewesen und mich interessiert natürlich da deine Einschätzung, weil du ja mit Sicherheit auch mit Cannabiskonsumenten zu tun hattest und das vielleicht auch so ein bisschen einschätzen kannst und vielleicht auch noch mehr Blick auf die physiologischen und medizinischen Implikationen, die damit einhergehen.
Ja, das ist ja sehr schwer und da kann ich jetzt auch keine Expertenmeinung groß dazu sagen. Mit den Schäden von Cannabis, mit denen ich zu tun hatte, das waren dann meistens Psychosen, sind also auch nicht zu unterschätzen. An der Stelle wollen wir sicherlich keine Diskussion hier aufmachen über Pro und Contra, Alkohol, Cannabis und so weiter. Das führt zu nichts und dafür gibt es genug andere Podcasts. Im Straßenverkehr, muss ich allerdings sagen, habe ich tatsächlich relativ wenig Unfälle erlebt, die auf irgendwie einen Cannabiskonsum zurückzuführen waren. Das waren dann, wenn es wirklich zu drastischen Unfällen kam, eher so diese Multi-Intoxe, nennt man das dann, von verschiedenen Drogen, die dann zusammengewirkt haben. Die häufigste Ursache war dann doch einfach der reine Alkohol, der da reingespielt hat. Und da ich selbst nicht kiffe und Cannabis entsprechend konsumiere, kann ich das auch überhaupt nicht einschätzen und habe mir schon gedacht, okay, weil das, was du auch früher immer auf dem Schulhof gehört hast, von wegen, hey, das kann man bis zu 2 Wochen später noch nachweisen, das wird sich mit der Entwicklung der Medizin sicherlich auch nochmal nach hinten weiter verschärft haben, ist halt auch für mich die Frage, wie willst du das überhaupt messen? Und was ich irgendwie auch ganz schwer daran finde, ist ja, das ist ja auch oft ein gesellschaftliches Ding, also sieht man ja auch oft genug, dass wirklich sich mehrere Leute einen Joint teilen als Beispiel jetzt und wer den dreht, ist ja dann auch oft unterschiedlich und auch dort, ich meine, das ist dann auch die Frage, wenn du das jetzt wirklich legal erwerben kannst, wie sich das auf die Dosierbarkeit auswirkt, aber gerade jetzt ist es ja dann doch von Tütchen zu Tütchen gerne mal unterschiedlich, wohingegen ich weiß, ich kann schon ein Bier trinken, gerade wenn ich da was gegessen habe und bin noch zurechnungsfähig. Muss ich dann Auto fahren? Das steht auf einer anderen Seite irgendwie, aber grundsätzlich finde ich, mit einem Bier, man kann doch sein Verhalten da recht gut einschätzen, wann man auch merkt, hey, das geht jetzt irgendwie im Kopf. Und das stelle ich mir beim Cannabiskonsum durchaus auch mal schwieriger vor, auch wenn es dann irgendwelche Haschcookies sind oder wie auch immer, die dann vielleicht auch verzögert erst wirken. Ich fahre jetzt beispielsweise los und durch die Verdauung kommt das dann erst. Da bin ich ehrlich gesagt auch sehr gespannt, was dort passieren wird und wie das passieren wird. Für mich allerdings auch sehr schwer, da jetzt ein abschließendes Urteil zu fällen, weil ich selbst die Folgen und die Auswirkungen von THC nicht selbst am eigenen Leib so intensiv erfahren habe, dass ich da jetzt irgendwas zur Fahrtüchtigkeit oder so sagen kann. Bin aber auf jeden Fall auch sehr gespannt, wie sich das dann irgendwie entwickelt. Also was machst du, wenn du auf einer Party bist? Du bist auf jeden Fall raketendicht. Dann hast du eine Person, die sagt, sie hat ein Bier getrunken und eine andere Person sagt, sie hat einen Joint geraucht. Wem gibst du die Autoschlüssel?
Wir wissen keinem davon, sondern rufst ein Taxi. Ne? Also ja, muss man dazu sagen. Also gerade dieses Beispiel mit diesem einen Bier und der Wirkung und dieser Einordnung, ne? Das ist ja ein kritischer Punkt grundsätzlich. Denn wenn du jetzt einer sehr schlanken Person, die noch nie Alkohol konsumiert hat, eine halbe reinleerst, nach der du nach deiner persönlichen Einschätzung problemlos noch fahren kannst, sieht das bei ihr mit Sicherheit ganz, ganz anders aus. Und so voll, ist das natürlich also, auch, so ist das natürlich auch wichtig. Bei diesem Cannabiskonsum so, ne?
Kein Aufruf meinerseits dazu überhaupt. Also ganz ehrlich, wenn man fährt, dann fährt man, dann musst du halt mal irgendwie ins leere Glas gucken, beziehungsweise ins alkoholfreie oder drogenfreie Ambiente dich dann irgendwie begeben. Das ist eh die Empfehlung hoch 10. Worauf ich nur hinaus wollte, ist natürlich auch immer eine persönliche und individuelle Sache. Und wie du schon sagst, am besten ein Taxi nehmen, wie auch immer. Nichtsdestotrotz, ich bin sehr gespannt, was da irgendwie auf uns zukommt, was da passiert. Ja, also ich finde eh gerade, jetzt sind wir im Motorrad-Podcast, gerade im Motorradbereich, da gibt es für mich keinerlei Entschuldigungen. Also während man irgendwie sagen kann, okay, beim Auto jetzt irgendwie ein Bierchen zu trinken und mittlerweile mit dem ganzen Fahrassistenzsystem, ja, das ist auch vielleicht nicht cool, aber so ein gesellschaftlicher Konsens. Aber beim Motorrad, da denke ich mir einfach, ey, gibt's keinen Sicherheitsgurt. Da, wir haben es vorhin gesprochen, ja, ziehst du rechts einmal ein bisschen zu doll, schlägt sie halt das Vorderrad schon mal direkt die Zähne aus. So, so ein geiles Hobby. Warum sollte ich das Risiko eingehen, dem zu frönen, wenn ich nicht hundertprozentig ausschließen kann, dass ich da mit voller Konzentration dabei bin? Als würde sich doch auch niemand aufs Motorrad setzen, wenn er gerade akut irgendwie eine Bronchitis hat und die ganze Zeit rumröchelt. Oder wir kennen es, die Niesattacken, wobei das jedem schon mal passiert, so schön Innensprinkelanlage ans Visier, weil irgendwie der Nieser dann doch irgendwie früher rauskam als gedacht. Das kennen wir irgendwie alles. Also wir sind sehr gespannt, wir werden die Gesetzgebung da auch weiter verfolgen und euch natürlich auf dem Laufen halten, aber Konsens sollte eh sein. Leute, don't drink, smoke oder whatever und
don't drug and drive, sagt man an der Stelle vielleicht so, ne? Also das ist ein wichtiger Punkt. Und es ist natürlich auch noch zu bemerken, dass die Geschichte ja nicht in trockenen Tüchern ist, ne? Es geht noch durch den Bundesrat, die Länderkammer hat da noch die Möglichkeit, ihr Veto einzulegen und vor allem die CDU, CSU, Fraktionen sind da not so amused über die Änderung. Und wenn ihr jetzt überlegt, ja, probiere ich das mal oder nicht, ne, kann ich nur Friedrich Merz an dieser Stelle zitieren, der Osnabrücker Zeitung ein Interview gegeben hat und da zum Besten gab: Ich habe einmal während der Schulzeit einen Zug daran getan, es war furchtbar. Also lasst euch das, schreibt euch das hinter die Ohren, das ist überhaupt gar nicht gut. Friedrich Merz muss es wissen, er hat es einmal dran gezogen, er weiß Bescheid. Und ich würde sagen, wir behalten die Sache einfach im Auge und wenn tatsächlich jetzt am Freitag da eine Entscheidung fallen sollte oder ich muss ja fast sagen, eine Entscheidung gefallen ist, denn wir, und diese Sendung kommt jetzt ja nach der Entscheidung, wird es mit Sicherheit in Kürze auch die entsprechenden Anpassungen geben, was das Verkehrsrecht angeht. Und ja, ich gehe mal davon aus, dass sie da auch die nötigen cleveren Leute zu Rate ziehen, um da adäquate Grenzwerte mit ins Spiel zu bringen.
Da bin ich aber mal auch echt gespannt, was ihr dazu denkt. Ich glaube, wie gesagt, das Thema Alkohol ist ausreichend abgefrühstückt, aber gerade so mit der Wirkung, ab wann oder wie beeinträchtigt es euch persönlich, wenn ihr jetzt irgendwie kiffen solltet und das regelmäßig gemacht habt, würde mich einfach echt mal interessieren. Habt ihr es dann so, wie wenn ich jetzt irgendwie 4-5 Bierchen trinke, am nächsten Morgen keinen Kater habe, dass ich dann aber schon sagen kann, okay, Richtung 12 Uhr oder was, bin ich auf jeden Fall wieder fahrtauglich. Kann man das, könnt ihr das für euch irgendwie auch abschätzen? Schreibt uns gerne info@gasgeflüster.de oder auf Instagram, mich das vorhin schon genannt. Und dann können wir weiter übergehen noch zu...
Ein Punkt habe ich tatsächlich noch. Wo wir gerade von dieser Alkohol und dass du diese 4 bis 5 Bierchen angesprochen. An der Stelle ein ganz großes Shoutout an Thiago und Claudia, die uns Biere geschickt haben. Ne? Also vielen lieben Dank dafür. An dieser Stelle noch eine Notiz dazu. Wir nehmen im Tagesverlauf auf. Das heißt, Thiago, deine Bierchen gibt's dann bei der nächsten Folge, wenn wir wieder gegen Abend ja konsumieren können und auch nicht mehr fahren müssen. Und jetzt aber noch ein Aufruf an dieser Geschichte. Ne? Wir freuen uns natürlich über jede Bierzusendung. Und weil ja die alkoholfreie Bierthematik eine, ich sag mal, komplexe ist und es nicht so einfach ist, schmeckende alkoholfreie Biere zu finden, würde ich euch sagen, wenn ihr da eine Perle gefunden habt, von der ihr sagt, hey, die kommt sehr nah an ein alkoholisiertes Bier ran, lasst uns das auch gerne wissen. Ihr könnt natürlich auch, wenn ihr das unbedingt möchtet, kostenfreie Proben schicken, kein Problem, nehmen wir an, probieren wir auch hier im Podcast und machen eine Live-Verkostung natürlich oder Aufnahmeverkostung. Und ja, das wollte ich an der Stelle noch loswerden. Also vielen lieben Dank für euren Support. Wir müssen tatsächlich schon fast haushalten, dass wir nicht zum Alkoholiker werden, weil doch regelmäßig Flaschen hier ankommen. Ich habe auch die Tage schon wieder gelesen, ist wieder was unterwegs.
Par excellence, die Doppelmoral, eben noch schön da was gepredigt und jetzt sich direkt die nächste halbe reindehren. Aber gut, kommen wir nochmal auch, heute ist der Podcast der Überleitungen. Wenn man Drogen oder sonst irgendwas nimmt, dann ist man ganz schön den Lappen weg und Lappen weg ist ein Thema, darüber haben wir auch in einer der letzten Folgen mal gesprochen, als es darum ging, Tests ab einem gewissen Alter einzuführen, um die Fahrtauglichkeit zu prüfen. Immer mal wieder Thema gewesen an verschiedenen Stellen. EU hat darüber gesprochen. Und wir haben spezifisch dann auch über alte Personen gesprochen und der Frage, ob wir denen sozusagen einen Test anraten möchten. Und wie es der Zufall wollte, habe ich dann jetzt vergangene Woche einen Beitrag in der Zeit dazu gefunden und über den würde ich gerne mal mit dir sprechen, weil der hatte einen ganz spannenden Aufreißer eigentlich. Und zwar fing es damit an, den alten Personen den Führerschein wegzunehmen, kann für Senioren jedoch auch ein Gesundheitsrisiko sein. Da hatten sie mich natürlich, Michel. Kannst du dir erklären, warum?
Ja, kann ich mir tatsächlich sehr gut erklären. Oder beziehungsweise ich habe eine Vermutung, woran das liegt. Denn ich habe ja Verwandtschaft in Ostdeutschland. Und die wohnen in Mittelthüringen, strukturschwache Region. Und da ist einfach der Führerschein auch bei den Rentnern und Senioren ein wichtiges, also in Anführungsstrichen Lebensmittel oder Überlebensmittel. Denn du musst natürlich deinen täglichen Bedarf regeln. Ne? Also du musst natürlich einkaufen fahren und wenn du jetzt zum Beispiel, ich weiß nicht, ob das bei Dialysepatienten überhaupt geht, ne? Aber wenn du zur Dialyse musst, ne? Du musst deine Arztbesuche wahrnehmen, du musst deine Routineuntersuchungen wahrnehmen und das sind natürlich Aspekte, da brauchst du in so einer Ecke und das ist natürlich in der Eifel genau das Gleiche, das ist in der Hinterpfalz genau das Gleiche, das ist im bayerischen Allgäu kurz vor den Alpen
das
wahrscheinlich
ähnlich. Das ist verstanden, aber warum Gesundheitsrisiko?
Naja, wenn ich nicht die Möglichkeit habe, diese Untersuchung wahrzunehmen, entsteht daraus ein Gesundheitsrisiko, weil ich eben zum Beispiel nicht Prophylaxeuntersuchungen wahrnehmen kann oder eben nicht die regelmäßigen Termine wahrnehmen kann in dem Maße, wie es eigentlich könnte, wenn ich ein Auto habe. Das wäre jetzt meine Vermutung gewesen. Aber
wir nähern uns dem an. Vielleicht fangen wir aber erst noch mal ganz kurz statistisch so ein bisschen an, weil da haben wir das letzte Mal so ein bisschen rumgedröselt.
Deep Dive.
Hatten aber schon auch so ein paar Thesen, die sich dann auch wirklich als wahr herausgestellt haben. Also absolut betrachtet sind ältere Autofahrer seltener in Unfälle verwickelt als jüngere. 2021 war fast eine 500.000 Menschen an Unfällen beteiligt, in denen Personen verletzt wurden oder starben. Rund 15% dieser Beteiligten waren über 65 Jahre alt. Dabei machen sie 22% der Bevölkerung aus. Ihre Unfallbeteiligung ist so gesehen also unterdurchschnittlich. Nun, und das hatten wir ja, glaube ich, auch schon besprochen, liegt das vor allem daran, dass ältere Menschen ihr Auto aber grundsätzlich seltener nutzen. Weniger Gelegenheit also, um überhaupt Unfälle zu bauen. Wenn sie aber in Unfälle geraten, dann tragen sie oft die Hauptschuld daran. Laut Statistischem Bundesamt in mehr als 2 von 3 Fällen. Misst man dann noch das Risiko an den zurückgelegenen Kilometern, vergleicht man also alte und jüngere Personen, die gleich viel fahren, dann zeigt sich, als Autofahrer einen Menschen zu töten, ist mit Anfang 20 am wahrscheinlichsten. Danach sinkt das Risiko rapide, bleibt Jahrzehnte stabil niedrig. Erst ab 65 steigt es dann wieder steil an. Also schon erstmal irgendwie krass, so diese Zahlen auch zu hören und vor allem die Hauptschuld als bei mehr als 2 von 3 Fällen. Das ist natürlich schon echt ein heftiges Ding, oder?
Absolut. Also bin ich wirklich überrascht. Ich habe das, weil du das ja so eingeleitet hast, mit dieser Kilometerrelation so ein bisschen jetzt direkt vermutet. Na, aber dass es so massiv ist, ne? Also mehr als 2 von 3 Fällen dann durch die Rentner verursacht, finde ich halt einfach schon heftig. Und tatsächlich hat, ne, der Ursprung der Diskussion ist ja, sollte das irgendwelche Konsequenzen für alte Leute haben, ne? Und du hast ja gerade angedeutet, ne, dass in dieser jungen Zielgruppe das Risiko am höchsten ist, dann abfällt und dann wieder steil ansteigt, ne? Und für die junge Zielgruppe gibt es ja eine Maßnahme in Form der Probezeit, ne? Also auch die müssen, also da wird quasi dieses hohe Risiko durch eine Interventionsmaßnahme oder durch eine Maßnahme eingepreist, ne? Jetzt stellt sich die Frage, also wie gerecht oder ungerecht, also wie auch immer das aussehen mag, ne, ist diese Diskussion, das bei Rentnern ähnlich zu machen oder vielleicht auch wieder einzuführen, so, ne?
Aber
wie
auch immer das aussehen. Diskussion hatten wir ja eigentlich schon mal, ging ja jetzt so ein bisschen darum, nochmal reinzutauchen, was es dann auch mit den Personen macht, aber grundsätzlich auch nochmal der medizinische Aspekt, ne, weil wir natürlich sagen können, wenn du blind bist, solltest du wahrscheinlich, also eine Erkrankung hast, die dich blind gemacht hat, solltest du kein Auto mehr fahren dürfen, ist, glaube ich, ziemlich klar. Grundsätzlich ist aber aus einer medizinischen Sicht das irgendwie sehr, sehr aufgeweicht, was noch als fahrtauglich gilt. Und so können sogar Personen mit einer beginnenden Demenz aus medizinischer Sicht weiterhin Auto fahren. Also der Arzt wird sozusagen daraus resultierend, aus einer Demenz heraus, keine Fahruntauglichkeit feststellen. Und ich meine, wir haben schon oft gehört, dass dann auch ältere Personen zum Beispiel zu Geisterfahrern werden, weil sie irgendwie auch einfach das nicht mehr richtig raffen, wo es irgendwie so hingeht. Ne?
Ja, also oder hier so.
Verschiedene Gründe. Aber das fand ich schon sehr überraschend und so kam der Artikel dann auch einfach nur zu dem Thema, eigentlich die aussagekräftigste Feststellung, um zu prüfen, ob jemand wirklich noch fahrtauglich ist, ist Probezeit sicherlich eins, aber wirklich die simulierte Autofahrt mit einem Fahrlehrer oder dann tatsächlich auch in der Realität. Ich gehe jetzt aber mal weiter. In der EU hat die Mehrheit aller Mitgliedstaaten Gesundheitstests eingeführt. Deutschland gehört nicht dazu. In Finnland müssen Menschen ab dem Alter von 45 alle paar Jahre von einem Arzt untersucht werden. In
ab England 45? Habe ich das richtig verstanden?
Ab 45, genau.
Boah, krass. Also das heißt, ich bin schon fast dabei.
Du bist schon fast dabei, ja.
Zu Recht also auch. Sehfähigkeit.
Alle paar Jahre ist jetzt, jetzt nicht weiter definiert. Aber genau, sowas wie Sehfähigkeit finde ich spannend.
Gehör, gleicher Aspekt.
Ich gerade im Umfeld auch mitbekommen habe, ähnliches Alter wie du, Sehfähigkeit hat sich verändert. Also es muss ja nicht mal unbedingt schlechter werden. Es verändert sich ja einfach auch nochmal. Und da gibt es ja ganz einfache Hilfsmittel, um die Fahrtüchtigkeit auch wieder herzustellen. Die sollte eh im Interesse aller sein. Und in England, perfekte Überleitung wieder, vermelden Autofahrer ab 70 regelmäßig ihre Sehkraft. Nun haben die Tests aber nicht dazu geführt, dass weniger alte Menschen in Verkehrsunfälle verwickelt waren. Aber etwas anderes ist passiert. Die Zahl der alten Menschen, die im Straßenverkehr getötet wurde, stieg.
Was?
Die Zahl der alten Menschen, die im Straßenverkehr getötet wurden, stieg. Trotz dieser Tests. Dänemark führte 2006 einen verpflichtenden Gesundheitscheck beim Arzt ein, für Autofahrer über 70. Eine Analyse der Unfalldaten davor und danach zeigte, nach 2006 starben mehr alte Menschen, die als Fahrradfahrer oder Fußgänger unterwegs waren.
Boah.
Vermutlich führte die neue Regelung zu einer Verschiebung. Die ehemaligen Autofahrer wechselten von der Straße auf Bürgersteige und Fahrradstreifen. Mehr alte Menschen nutzten gefährlichere Wege, mehr alte Menschen starben. Analysen mit Daten aus Japan und Finnland kommen zu ähnlichen Ergebnissen. So, also das zum Beispiel der wesentliche Faktor, den du jetzt vorhin nicht genannt hattest, neben diesem Gesundheitscheck und so weiter, dass ein Entzug der Fahrerlaubnis bei älteren Personen im Zweifel tödlich enden kann, weil auf einmal umgestiegen wird und sie dann aber nicht mehr von 2 Tonnen Stahl umgeben sind, sondern auf dem Fahrrad und als Fußgänger den Gefahren ungeschützt ausgesetzt sind. Finde ich.
Ja, jetzt ist natürlich, also jetzt müsste man da eigentlich noch so ein bisschen nochmal eine Stufe tiefer gehen, ne? Und die Unfälle analysieren, in denen die gestorben sind. Ne? Also wir hatten ja auch vor kurzem diese Diskussion, Stichwort E-Bike, ne? Ich kann ohne Helm mit 25 km/h durch die Gegend scheppern, auch als nicht mehr ganz so rüstiger Rentner. Und jetzt ist natürlich die Frage, was ist die, also wie kommen die Rentner dann ums Leben? Ist das mit Fremdeinwirkung? Ne? Also, weil das ist ja auch ein Aspekt, ne? Die Person, die im Auto sitzt, ne? Die Diskussion ist ja auch, warum führen wir diese Diskussion? Hauptsächlich ja oder unter anderem aus Schutz vor Unbeteiligten, die eigentlich nichts mit dieser Situation zu tun
du
haben.
Meinst,
ne? Also
Unbeteiligte zu schützen, so, ja.
Genau, Schutz von Unbeteiligten, so, ne? Ja. So wie jetzt in Berlin, da hat es jetzt ja, weiß nicht, vor 1 oder 2 Wochen hat es diesen Fall gegeben, wo dieser Rentner quasi am stehenden Verkehr vorbeigerast ist an der Ampel und dann an der Ampelkreuzung eine Mutter mit Kind überfahren hat. Beide tot, irgendwie als Tourist in Berlin gewesen, ich weiß nicht, die Mutter oder die Schwester von der Frau und der Mann mit dabei, krass unter Schock. Und der hat halt, also so wie ich das verstanden habe, einfach massiv alles verkehrt gemacht. Und er ist nicht zu Schaden gekommen, dafür aber halt quasi zwei tödliche Vorfälle also, in Konsequenz so, ne?
Ich glaube, das ist ja klar, woher sozusagen diese Diskussion kommt. Ich wollte jetzt mit dem einfach nur nochmal auf was reingeben, was es mit den Personen macht, ne? Weil es ist natürlich immer, gerade wir jetzt als noch jüngere Leute, leicht, sich darüber ein Urteil zu erlauben und möchte jetzt gar nicht die Diskussion in die eine oder andere Richtung verschieben, aber ich finde, es ist halt immer sehr interessant, sich dann auch darüber Gedanken zu machen.
Die Konsequenzen zu sehen, ja.
Genau. Und jetzt geht es nämlich noch weiter. Also das eine ist das Tödliche durch sozusagen Verkehrsunfälle. Aber hinzu kommt, mehrere Langzeitstudien aus den USA zeigen, wenn ältere Menschen mit dem Autofahren aufhören, schrumpft ihr soziales Netzwerk. Mhm. Sie sehen seltener Freunde und Familie, sie engagieren sich seltener als freiwillige Helfer, sie verlassen seltener ihre Häuser oder Wohnungen um ins Kino zu gehen, in Gottesdienste oder zum Bingo.
Kino, Gottesdienst und Bingo, das muss aber dann irgendwie eine Studie aus den USA sein, so, ne? Das
ja, ist, ja quasi... ist es ja, genau, ja. Ja, das ja, ist der melodische Dreiklang von America.
Ja.
Vor allem auf dem Land scheint es Menschen härter zu treffen. Laut einer Meta-Analyse verdoppelte der Fahrstopp das Risiko zudem, im Alter eine Depression zu entwickeln. Für eine aktuelle Langzeitstudie wurden mehrere tausend Autofahrer über 5 Jahre hinweg befragt. Diejenigen, die ihren Führerschein abgaben, fühlten sich daraufhin Jahr für Jahr depressiver und ängstlicher. Allerdings, das muss man dazu sagen, hatte dieser Trend schon vorher eingesetzt. Das Ende des Autofahrens hat das Ganze nur beschleunigt. Der Artikel kommt zu dem Schluss, dass Autofahren im Alter also auch gewissermaßen fit hält, vermutlich weil es eine kognitive, anspruchsvolle Aktivität ist, aber vermutlich auch, weil es alte Menschen oder alten Menschen das Gefühl gibt, autark zu sein, jung, agil und weil es vernetzt. Und Einsamkeit eben als Risiko für Demenz gilt und die soziale Einbindung. Und da kommt auch das zu tragen, was du genannt hast, soziale Einbindung eben ein Puffer gegen Depression, gegen Demenz und so weiter ist. Das heißt, wenn du die Bekanntschaft bei dir angesprochen hast im Thüringer Wald, klar, wenn die dann irgendwie nur noch zu Hause rumsitzen, der ÖPNV nicht so richtig funktioniert.
Oder gar nicht da ist so, ne? Das ja, ist ja so, ne?
Dann sind sie raus. Also das wollte ich sozusagen nur mal mit reinbringen. Ich glaube, das muss man sich bewusst machen, was das auch für Implikationen hat. Ich muss sagen, ich habe hier jetzt wieder in München jemanden aussteigen sehen, der ist irgendwie so aus dem Auto gekrabbelt und hat es dann irgendwie kaum mehr sozusagen von Fahrertür zum Kofferraum geschafft, ohne dabei irgendwie dreimal umzukippen. Das hat mir schon so ein bisschen zu denken
gegeben. Jan hat ihm natürlich immer wieder hochgeholfen, damit er weiter zum Kofferraum kommt.
Eh klar, ja, und dann aber den Schlüssel kurz eingesteckt. Nee, also da muss man natürlich immer aufpassen, wie man darüber urteilt, aber ja, ich fand es auf jeden Fall einen spannenden Bericht. Auch den packe ich in die Shownotes, ist hinter der Paywall. Wenn ihr da vertieftes Interesse dran habt, dann schickt auch mir hier gerne eine Nachricht. Gibt ja Wege, Copy-Paste und so, da die Inhalte auch zu bekommen.
Zum Abschluss des Podcasts nochmal tief in die Grauzone abgerutscht hier so, ne? Shady Methoden angeboten, Screenshot.
Ja, wenn ich sonst nur die Links der Studien hinter reingebe, also krass, da waren wirklich sehr, sehr viele Studien auch hinterlegt. In so 2, 3 habe ich mal reingeschaut. Dann wurde es mir aber doch irgendwann zu zahlenintensiv.
Ja, ich hoffe jetzt nur, dass niemand von der Zeit mitgehört hat, so, ne, und.
Naja, aber große Werbung dafür gemacht. Hey, aber das bringt mich jetzt auch wieder zum Punkt, ne, so zahlenaffin. Wir sind hier schon wieder so theoretisch unterwegs, ne, und ich kotz ab. Du sagst es gerade, es ist jetzt hier gerade 13.47 Uhr. Heute habe ich irgendwie den ganzen Tag Zeit, komme morgens aus dem Haus, habe da dieses Spinning-Ding gemacht, Leute angebrüllt, dass sie ein bisschen schneller in die Pedale treten sollen, komm raus, Sonne scheint, denk mir, geil, Mann, heute reden wir noch über Motorräder, dann kann ich doch ein bisschen fahren. Und seither nur noch am Schiffen. Was ist echt da los?
Das, ja, hier ist, ich muss hier mal kurz
den Frust loswerden. Ich kann es nicht mehr sehen. Ganz ehrlich, da war ich jetzt einmal im Februar ein bisschen fahren und habe gedacht, geil, das wird meine Zeit. Dieses Jahr wird richtig Kilometer gemacht. Die Zeit räume ich mir auch mal wieder ein. Das muss man auch mal wieder priorisieren. Und jetzt warte ich die ganze Zeit drauf, aber ich muss halt sagen, jetzt irgendwie bei 14 Grad und Dauerregen aus dem Münchner Umfeld zu fahren, da habe ich wirklich überhaupt keinen Bock drauf. Das fuckt mich so ab. Irgendwas mache ich falsch. Mein Zeitplan sucht sich irgendwie die Freizeiten immer so raus, dass es dann auch schön regnet, damit ich hier weiter Nase bohren darf. Es ist wirklich frustrierend.
Mensch, jetzt wollte ich eigentlich die Episode mit einem positiven Gefühl für uns alle beenden, oder zumindest hat sich so angefühlt, hey, wir haben jetzt nochmal weitere Informationen geteilt, ne? Seid offen für alles, berücksichtigt alles, bleibt jung, indem ihr fleißig Auto und Motorrad fahrt, ne? Und jetzt kommt hier so dieser Downer von Jan, und jetzt muss ich an dieser Stelle auch noch hinterher schicken, dass ich am Sonntag nach Italien fliegen darf und das nächste Motorrad testen kann. Also ich hoffe, das treibt dich jetzt nicht in die Depression, die ja anscheinend nicht unwahrscheinlich ist, wenn man nicht fahren darf.
Leck mich doch am Arsch, aber vielleicht braucht es hier auch einfach nochmal so ein bisschen die Political Incorrectness, nachdem wir hier jetzt heute mit dem Anzeigenhauptmeister, mit Don't Drug and Drive und so weiter richtig die Moralapostel haben raushängen lassen. Da muss man dann irgendwann auch mal wieder zeigen, dass man doch auch nur Mensch ist und irgendwie eigentlich auch ziemlich kacke im Kopf ist. Aber egal. Ja. Michel, es war mir ein Fest, wie immer, und die Trauer über diesen Regentag wird auch irgendwann wieder vergehen, spätestens wenn man wieder auf den Startknopf drückt, es ordentlich rompampampam macht. Und ja, so lange ist auch nicht mehr hin bis Mai und wir dann auch wieder zusammen die Kurven kratzen.
Ja, ich freue mich auf jeden Fall drauf, und du kannst jetzt ja alternativ zum Motorradfahren dir mittags um 2 die erste halbe reinstellen. Das ist auch nicht schlecht.
Ist eine Überlegung wert. Ich muss aber noch Auto fahren, deswegen leider doch nicht. Euch da draußen allen alles Gute, hoffentlich besseres Wetter, viel Spaß beim Fahren, beim Hören, teilt diesen Podcast gerne, wir freuen uns über euer Feedback, wie immer, lasst es euch gut gehen, tschüss! Tschö.
Beim virtuellen Stammtisch, da wird nicht geschwiegen. Michel und Jan, die durch die Motorwelt fliegen, über Gas und Getriebe, leidenschaftlich und schwer, schwer. Erzählen sie Geschichten vom Asphaltmeer, ja, ja. Mit Worten scharf wie Kurven, tief in der Szene drin. Jede Episode ein Wheelie für den Adrenalinsinn. So von Technik bis zur Tour, sie decken alles ab. Gasgeflüsterte Soundtrack für den Asphalt, den ich hab, 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 hab. Gasgeflüster, der beste Motorrad-Podcast. Peace.